Marke und Robe.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe. Heute mal ohne die Marke. Leider ohne die Marke, weil wir uns hier zu einer ganz spontanen Aufzeichnung zusammengefunden haben und die Marke, also der Alexander Meissner, in Aschersleben weilt und dort junge Polizisten ausbildet in dieser Woche. Dafür, Alexander, wenn du das hörst, dann wirst du neidisch, sitze ich hier heute mit zwei ganz bezaubernden Frauen, die dich mit Sicherheit locker ersetzen können. Also sei mir nicht böse, es wird trotzdem gut. Also, ich stelle unsere Gäste einfach mal vor. Und dann geht's auch schon los, nämlich zu meiner Rechten sitzt die Ute Moritz, wie Moritz ohne Max.
Genau.
Und zu meiner Linken sitzt die Birgit Grabo, wie die Küsschen.
Die Grabo.
Anlass dieser Folge ist ein Artikel in der Wolmerstädter Volksstimme, in dem das Projekt von der Ute Moritz vorgestellt worden ist, nämlich eine Vorschule auf dem afrikanischen Kontinent in Senegal. Frau Moritz, erzählen Sie einfach mal ganz kurz von dem Projekt.
Ja, ganz kurz, ist gut gesagt.
Ja, also ganz kurz, eine Stunde so.
Weil wenn man dann erstmal anfängt, dann kann das schon etwas länger dauern. Ja, also ich habe zwei Schicksalsschläge hinter mir und habe natürlich dann irgendwann drüber nachgedacht, möchte man nur noch existieren oder möchte man leben? Und nach dem Tod meines Sohnes im Jahre 2008 und dem Krebstod meines Mannes im Jahre 2013 habe ich mir überlegt, was möchte ich machen, um meinem Leben wieder etwas mehr Qualität zu geben. Und ja, ich bin ausgewandert in die Bretagne, an das Ende der Welt, ins Finistère, um ein Buch zu schreiben zum Thema Glück. Was ist Glück? Und habe dadurch natürlich ein bisschen versucht, für mich auch etwas da herauszunehmen, um wieder glücklich zu sein. Ja, denn wenn man sein Kind und seinen Mann verliert, hat man ja irgendwo den Moment erreicht, wo man sagt, ich habe mein Glück verloren. Ja, ich habe auch das Buch geschrieben und bin dann in einer ganz schlimmen Zeit des Crachins, also des Nieselregens und der großen Stürme in der Bretagne gefragt worden, Ute, hast du nicht Lust, mit in den Senegal zu kommen, um diese furchtbare Herbstzeit in sonniger Umgebung mit mir zu verbringen? Und da habe ich ja gesagt. Ja, und dann bin ich in den Senegal gekommen, um Urlaub zu machen. Habe aber gemerkt, ja, also die Freundlichkeit der Menschen und auch das schöne warme Wetter und auch die ganze Umgebung dort ist so schön, dass ich gerne dort etwas mehr Zeit verbringen wollte und hatte eigentlich erst vor, mir dort ein Ferienhaus zu mieten, um regelmäßig dorthin zu fahren, um Urlaub zu machen. Ja, aber wie das immer so ist, es kommt immer alles anders, als man denkt. Ich habe mir dann ein Haus gekauft, und habe einen Gärtner, der sich regelmäßig um meine Hecken und meine Bäume gekümmert hat. Und der erzählte mir auf die Frage, was ist Glück für dich? Weil ich habe es dann im Senegal fortgesetzt zu fragen. Da hat er mir gesagt, also nützlich zu sein. Und sein großes Glück, nützlich zu sein, war tatsächlich Viehzucht zu betreiben. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde dir diesen Traum erfüllen. Ich werde dir eine Kuh und einen Bullen schenken. Und du kannst mir zeigen, dass du das wirklich ernst meinst und versuche mal Viehzucht zu betreiben. Ja, und ein knappes Jahr später habe ich ihn besucht, weil ich wusste, er hat 20 Kinder und 3 Frauen. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob die Tiere überhaupt noch leben. Und da bin ich da hingefahren und habe gedacht, ich komme da nie an, weil ich erfahren habe, wir müssen in die Brousse fahren, sprich in die Wildnis des Senegals. Und zum Glück habe ich beide Tiere noch erlebt. Die haben auch beide den Namen bekommen, ja, die Namen, die mir sehr wichtig waren, nämlich der Bulle hieß Thomas, das war der Name meines verstorbenen Sohns, und die Kuh hieß Ute. Und die Kinder, die haben immer gerufen, Ut, Thomas, und die Tiere folgten. Also die Tiere haben ein schönes Leben dort gehabt, also vom Aufgegessen werden waren wir weit entfernt. Aber es war ein Vormittag in der Savanne und ich habe mich wirklich gefragt, warum so viele kleine Kinder auf der Straße sind, weil ich eigentlich schon wusste, durch meine Erfahrung in verschiedenen Schulen hospitiert zu haben, dass es eine Vorschule gibt. Und ich habe gefragt, warum so viele Kinder hier auf der Straße sind und da hat man mir gesagt, ja, Schulpflicht besteht ab der ersten Klasse, 6 Jahre lang. Die Zeit davor ist eine Kannbestimmung, kostet aber Geld. Und die Zeit danach ist auch eine Kannbestimmung und ist zu teuer. Und manchmal sind die Kinder gar nicht so ausgebildet, dass sie bis zur 9. Klasse die Schule besuchen könnten. Und da habe ich gesagt, auf der Heimreise, ich werde hier eine Schule bauen für die Kinder der Brus, weil ich einfach denke, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Schulzeit, wenn die Kinder keine Grundausbildung haben. Denn eins darf man nicht vergessen, ab Klasse 1 spricht man Französisch in den Schulen. Die Kinder in der Brus lernen aber kein Französisch in den Familien, weil viele da gar kein Französisch sprechen. Ja, weil sie immer noch in ihren Landessprachen verhangen sind, weil die Eltern teilweise auch keine Schule besucht haben. Und das ist ein Teufelskreis, den ich versucht habe, 2017 mit der Idee, diese Schule zu bauen, zu brechen. Und ja, 3 Jahre oder knapp 4 Jahre später jetzt kann man mit Stolz sagen, dass wir da eine ganze Menge geschafft haben.
Also die Schule hat sich etabliert. Unterrichten Sie da auch selbst oder unterrichten da auch andere Lehrer?
Ja, also etabliert ist ein schönes Wort, trifft den Kern. Aber das ist 3 Jahre harte Arbeit, muss man sagen, weil zum einen hatte ich das Glück, im November den Antrag zu stellen, diese Schule bauen zu dürfen. Im März 2000, also das war November 2017, 2018 im März durften wir schon den Grundstein legen. Und Oktober 2018 hatte ich 60 Kinder in meiner Schule. Das heißt also, innerhalb eines knappen Jahres haben wir tatsächlich die Schule aufgebaut und auch in Funktion übertragen. Jeder, der mich da fragt, der sagt, Ute, das ist eigentlich nicht wahr. Das ist ein Wunder Afrikas, weil ich mit vielen Leuten Kontakt habe, die mir gesagt haben, also die haben 5 Jahre Vorbereitungszeit gehabt und noch keine Schule steht. Also insofern ist das schon auch ein Wunder, aber ich denke, das ist auch damit verbunden, dass ich das als privates Herzensprojekt in Gang gesetzt habe und alles selbst bezahlt habe. Ich denke, das hat was mit den finanziellen Gegebenheiten zu tun, weil man gedacht hat, na warten wir mal ab. Lass mal machen. Wenn die Schule steht, haben wir ein schönes Geschenk bekommen. Ich sage das jetzt mal so. Ja. Ich habe angefangen mit 2 jungen Mädchen aus dem Dorf. Das ist Yande, die damals 13 Jahre alt war, die gerade die Grundschule vollendet hat, aber als Analphabetin die Grundschule verlassen hat, weil sie eigentlich das Beispiel dafür ist, 6 Jahre Schulzeit ohne Vorschule, heißt nicht, dass man erfolgreich ist. Und die Eltern haben sich dann geweigert, weitere Schulbesuche zu bezahlen. Und sie stand dann, ohne lesen, schreiben und rechnen richtig zu können, da. Und ich habe gesagt, das ist ein nettes Mädchen. Sie kann mir helfen, weil ich sprach Französisch und die Kinder sprachen alle Wolof, Bambara, Serer, also alles Stimmwirrwarr durcheinander. Und da war ich schon froh, dass es Yande gab, die so ein bisschen die Verbindung herstellte. Und es war noch eine andere junge Frau, die sich da bereit erklärt hat, mir zu helfen. Und so haben wir zu dritt angefangen, mit den Kindern zu arbeiten. Das war das erste Jahr. Aber da war es eben auch noch parallel, die Schule war noch nicht ganz fertig. Man hatte einen Ort, die Case de Cœur Thomas. Cœur Thomas heißt Thomas Ort, also sie trägt den Namen meines Sohnes. Und ja, die Kinder waren glücklich, an einen Ort zu gehen, wo man gemeinsam etwas entwickeln konnte. Sie lernten schon Zahlen, Buchstaben und alles Mögliche, aber erstmal so die Regeln zu lernen, wie man miteinander etwas macht, das war eigentlich so unsere Grundvoraussetzung im Jahr 2018.
Erstmal lernen, lernen, wie man so
Lernen,
schön
lernen
sagte.
und auch den Umgang zu lernen, weil die Gesetze der Berufs sind hart. Also man hat mir als erstes, das werde ich nie vergessen, einen Stock geschenkt. Und da habe ich gesagt, na, so alt bin ich ja noch nicht, dass ich jetzt einen Stock brauche hier, um mich von A nach B zu bewegen. Nein, hat man mir gesagt, wenn die Kinder nicht spuren, dann muss man eben auch mal den Stock benutzen. Und das, leider Gottes, macht man das häufig in senegalesischen Schulen. Und da habe ich gesagt, also das ist eigentlich die Regel Nummer eins, es wird nicht geschlagen. Und es wird auch nicht geschrien, sondern man geht sehr respektvoll miteinander um. Und genau das war eigentlich so die Basis im ersten Jahr, dass die Kinder erstmal merken, ich bin eine Persönlichkeit und man interessiert sich für das, was ich kann. Und da habe ich auch gemerkt, wie klug senegalesische Kinder sind. Also ich glaube, da konnten sich viele deutsche Kinder in dem Alter echt was abschneiden, weil hier sind die Kinder sehr behütet. Oder die Eltern übernehmen viel. Aber da sind die Kinder relativ schnell, also mit dem dritten Jahr zum Beispiel, abgenabelt. Und dann sind sie sich selbst überlassen und müssen die Welt entdecken. Und wenn man das dann versucht, so ein bisschen zu benutzen und in Kanäle zu schieben, wo dann auch Wissen drauf aufbaut, also dann ist das großartig, ja, was die Kinder da leisten können.
Also ich stelle mir das so vor, die saugen dann jedes bisschen
Genau.
Wissen, was sie irgendwie kriegen können, auf
Richtig.
und sind nicht so, wahrscheinlich nicht so übersättigt wie unsere Kinder, die ja dann mit Medien aufwachsen und mit Fernsehen und
Genau.
was nicht alles. Und ja, wie muss man sich das da vorstellen in der Brus? Ist das tatsächlich Wildnis? Und dann ist da mal so ein Ort. Frau Grabo, Sie waren da auch schon, ja?
Ja, also ich hatte das große Glück, dann Ute zu besuchen oder besuchen zu dürfen. Und bin dann dorthin gekommen und habe dann auch, sind eingestiegen mit dem Thema Glück. Und es war für mich das Glück, das erste Mal Ute wiederzusehen und ihren Omar. Und das zweite Mal hatte ich so ein richtiges Glücksgefühl, als ich diese Brus gesehen habe. Als ehemalige Geografielehrerin stellt man sich die afrikanische Savanne vor. Und es ist genauso wie im Lehrbuch. So, genau so. Und dann, ja, und dann diese hübschen Menschen, wirklich hübsch, mit ihren bunten Kleidern, und die tauchten so als kleine bunte Punkte so in der Brust dann sozusagen auf. Und als ich dann früh morgens bin ich dann immer mitgefahren und habe den Schulbetrieb erlebt, dann bin ich so für mich noch so ein bisschen spazieren gegangen, die Baobabs, die Schirmakazien, also wunder, wunderschön, schöne Landschaft. Und dann von Weitem habe ich gesehen, ja, die kommen ja alle zu Ute Schule. Die Mütter mit ihren Trachten, mit ihren hübschen bunten Kleidern brachten die Kinder, und es strömten die Leute alle auf Ute Schule zu. Auch diese Schule selber, die ist vom Satelliten her auch zu sehen. Das ist ausgestreckt wie ein Kind, also so ein Rundbau als Kopf, wo die Kinder frühstücken zusammen, ihre Milch früh morgens bekommen. Dann sind drei Klassen, also in der Mitte ist so ein großer Saal, so fast wie Aula sozusagen, und zwei Klassenräume und dann so ein paar Wirtschaftsräume als Beine. Ja? Also wunderschön, total beeindruckend. Ja, und wenn ich dann, ja, ich war doch ziemlich geschafft zu der Zeit, dann habe ich dann unter dem Mangobaum, der dort auf dem Schulhof stand, einfach das genossen, diese wunderschönen Kinder zu erleben, dieses Treiben, die übrigens nicht besonders anders sind als unsere Kinder. Also es sind also ganz normale Kinder, die auch gerne mal ausbüchsen. Also man muss da schon mal ein Händchen für haben, was Ute und Omar ja sicherlich ja, eingepflanzt bekommen haben. Ja, also es sind viele Glücksmomente gewesen.
Also, ich sag mal, in Deutschland hätte man wahrscheinlich allein für das Genehmigungsverfahren 5 Jahre gebraucht. Das war ganz offensichtlich, ging das da im Senegal einfacher, aber ein bisschen Planung, so Architekten oder sowas, gab es sowas oder haben Sie das alles sich hingesetzt auf ein also Zeichenbrett.
Zeichenbrett hört sich ja richtig modern an. Ja. Also ich war tatsächlich so motiviert, dass ich am nächsten Morgen mir ein Baguette gekauft habe. Und das ist so, man kauft ein 1 Meter Baguette, was immer in Papier eingeschlagen ist, damit man das anfassen kann. Und dieses Papier habe ich benutzt, um diese Form der Schule aufzumalen. Also Kopf, dieser große Saal von 100 Quadratmetern als Körper und die beiden Klassenräume, jeweils 35 Quadratmeter links und rechts als ausgestreckte Arme. Und meine Küche ist das rechte Bein und Toiletten und Depot unserer Materialien das linke. Und so bin ich dann zu einem Architekten gegangen, der mir empfohlen wurde, weil ich gesagt habe, naja, nach dieser Bleistiftzeichnung wird keiner was bauen wollen. Und es gab tatsächlich einen Architekten, der das unglaublich spannend fand. Also ein sehr moderner Senegalese, der gesagt hat, ich mache dir dafür kostenlos übrigens eine Zeichnung, nach der auch gebaut werden kann. Und das war innerhalb von 2 Wochen war das da, weil er wirklich sehr motiviert war. Ja, und dann nahm die Arbeit ihren Lauf. Ich glaube, ich war zur rechten Zeit am rechten Ort, weil was ich nicht wusste und was viele auch in der Boots nicht wussten, die Bevölkerung muss im Senegal eine Schule beantragen. Nicht wie bei uns hier, dass es von oben her geguckt wird, wo ist eine Schule nötig. Also das gibt es da nicht. Wenn die Bevölkerung eine Schule haben möchte, muss sie den Antrag stellen. Und da ich den Antrag gestellt habe, kam der Schulinspektor und sagte, hier gibt es noch gar keine Schule. Ich sage, naja, eigentlich nach meinem Empfinden hätten Sie das wissen müssen. Aber ist ja schön, dass Sie mir diese Schule genehmigen. So bekommt Körwali, so heißt der Ort, eine Schule. Tja, so klappte das dann.
Wird die Schule dann jetzt unterstützt auch von den senegalesischen Behörden oder läuft das so ganz autark?
Also am Anfang hatte ich so den Eindruck, dass man erstmal sehen wollte, wie weit kommt diese weiße Frau. Denn man muss jetzt auch wissen, ich lebe dort in einer von Männern regierten Welt. Und da kommt eine Frau, die Idee hatte, eine Schule zu bauen, die ist weiß, kommt aus Europa. Wollen wir mal gucken, wie weit sie das durchhält. Und ich denke auch, Sie haben schon oft gehört, dass jemand gesagt hat, das mache ich, wurde aber nie gemacht. Nun kannten sie mich nicht und auch Omar, den Frau Grabo eben schon genannt hat, ein senegalesischer Bekannter von mir, der hat auch erst mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, Schule bauen. Aber da kannte man mich eben noch nicht und wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich das auch. Und da habe ich aber erlebt, dass die Schulinspektion zum Beispiel gerne uns begleitet hat. Also ich habe relativ schnell alle Genehmigungen bekommen, alle Dokumente, die wichtig sind, um eben auch dort agieren zu können. Geld habe ich nie gekriegt, also das muss ich wirklich gestehen. War auch nicht wichtig, weil ich immer so weit gebaut habe, wie ich mir auch zugetraut habe, es zu tun. Ja. Aber ich habe alle Dokumente, alle Stempel bekommen, weil man, wie ich das so jetzt im Nachhinein sehe, an dieser Schule interessiert war. Ja, weil sie sehen wollten, also solchen Schulbau haben sie noch nie gesehen und sie wollten dann auch sehen, wie man da drin arbeitet. Ja. Und demzufolge habe ich alles eigentlich gut unterstützt bekommen, was ich jetzt von Behörden hätte gebraucht. Ja.
Und hier aus Deutschland, gab es da noch Unterstützung? Also irgendwie, dass hier vielleicht das Auswärtige Amt oder unser Entwicklungshilfeministerium oder irgendjemand da mal sagt, ja, da gucken wir jetzt mal, dass wir da was machen können.
Also ich bin ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein Herzensprojekt von mir.
Ja.
Also für mich war das so eine Aufarbeitung meiner Trauer über den Verlust meines Sohnes. Das muss ich hier nochmal sagen. Und jeden Morgen, wenn ich in die Schule gehe und die Tür öffne, weiß ich, ich bin am Thomasort. Hat mir also sehr geholfen. Ich bin glücklich, sagen zu können, ich habe alles ohne Hilfe von Behörden aus Deutschland bekommen und auch geschafft. Aber wie Frau Grabo vorhin schon erzählt hat, die Botschaft ist auf mich aufmerksam geworden. Ja, also nicht ich habe die Botschaft gebeten, sondern die Botschaft hat sich zu mir auf den Weg gemacht und wollte mal gucken, was eine Deutsche da allein mitten in der Bus auf die Beine stellt. Und das hat natürlich jetzt Kreise gezogen, denn in diesem Jahr hatten wir die tolle Unterstützung der Bundeswehr und der Bundespolizei, die im Senegal stationiert sind, als es nämlich darum ging, die Frauen, die dadurch jetzt frei sind, dass die Kinder alle in der Schule sind, endlich ihren Traum erfüllen konnten, ihren Gemüsegarten aus dem Boden zu stampfen. Und da war ich sehr glücklich, als in diesem Jahr die Bundeswehr zu mir kam und mich fragte, Frau Moritz, wie können wir Sie unterstützen? Ja, und sie haben den Brunnen gebohrt, für den wir eigentlich jahrelang schon gespart haben, dass wir ihn überhaupt ausgraben können, weil normalerweise werden die gegraben im Senegal. Aber die Bundeswehr hatte sich da bereit erklärt, den zu bohren. Und ja, da konnten wir im Juni diesen Jahres den Garten einweihen und alles ist perfekt.
Also geht das Projekt sozusagen rasant weiter, wenn man das so hört. Ja? Also es ist nicht nur die Schule, sondern da sind ja noch ganz viele, hängen ja noch ganz viele andere Sachen offensichtlich dran.
Also wenn man im Senegal lebt, dann ist man natürlich auch sensibilisiert für die Probleme der Region. Ich bin eigentlich damals dorthin gegangen, um, wie gesagt, diese Schule dort zu bauen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, das Lernen zu lernen. Ja. Weil ich habe in vielen Schulen hospitiert und habe dort Klassen erlebt, wo 70 bis 90 Kinder drin saßen, wo bei uns vielleicht gerade mal 30 in einem Raum sitzen würden. Und ich habe eben auch festgestellt, dass man nicht in der Lage ist, mit den Schwachen zu arbeiten, sondern man spezialisiert sich auf die klugen Menschen. Und die Schwachen sitzen alle hinten und fallen dann irgendwann hinten runter. So, jetzt steht die Schule. Aber jetzt ist es natürlich wie eine Spirale. Gebe ich meine Kinder ab, gehen sie in die Grundschule. Sehe ich die Situation in der Grundschule, will ich natürlich die Grundschule sanieren. Also haben wir in den letzten beiden Jahren schon zwei Klassenräume saniert, die noch gar nicht fertiggestellt waren, wo die Kinder also wirklich auf der Erde sitzen müssten. Und das wollte ich eigentlich meinen Kindern nicht antun. Also haben wir die renoviert. So und so zieht sich das immer weiter. Und wir haben aufgrund der Unruhen, die in diesem Jahr im März stattgefunden haben durch Corona, viele Menschen haben überhaupt keine Hoffnung mehr gesehen. Ja, da habe ich dann gesagt, wir werden einen Antrag stellen, eine Sekundarschule zu bauen, weil Macky Sall, der Präsident, hat Gelder versprochen, um die Bildung zu verbessern. Das war im März und wir haben gleich Anfang April diesen Antrag gestellt und haben ihn auch genehmigt bekommen. Weil die Jugendlichen, die da auf die Straße gegangen sind, das sind alles Jugendliche, die keine Ausbildung haben, weil sie gar nicht ausbildungsfähig sind. Weil sie wie Yandé zum Beispiel mit 13 die Schule verlassen und nicht in der Lage sind, eine Ausbildung zu machen. Also denke ich, und das ist jetzt mein großes Ansinnen, man muss die Sekundarschulen jetzt unterstützen, dass die auch Kinder weiter unterrichten und sie nachher auch ausbildungsreif entlassen können. So, und dahinter steckt natürlich auch die Arbeit mit den Eltern. Weil die Eltern müssen auch verstehen, dass Bildung eigentlich die Grundvoraussetzung für ein qualitativ besseres Leben ist. Weil man muss sich das so vorstellen, in der Brust, die Leute, die leben noch traditionsbehaftet wie vor 100 Jahren. Ja, und wenn die dann sagen, ja, ich gebe jetzt kein Geld mehr für die Ausbildung meiner Kinder aus, aber auf der anderen Seite sagen sie, die Kinder sind unsere Zukunft, die müssen uns ernähren, wenn wir mal nicht mehr arbeiten können. Dann sage ich immer, dazwischen, da fehlt ein Stück. Weil eure Kinder können euch eines Tages nicht ernähren, wenn sie gar keine Berufe haben.
Ja, ja.
Also so geht eben eins ins andere und ja, wir haben noch viel vor.
Ja, und als wir hier draußen auf dem tollen Balkon von Frau Grabo zum Vorgespräch bei Kaffee und Kuchen saßen, war sehr lecker der Kuchen, da haben wir so gesagt, an der Schule werden zukünftige Präsidenten ausgebildet. Kann man das so sagen, dass vielleicht irgendwann in naher oder näherer Zukunft vielleicht aus Ihrer Schule mal ein Präsident kommt?
Also man sagt das in der Bruce. Ich sage das nicht, weil ich immer denke, man soll den Kindern die Zeit geben, sich entwickeln zu können. Aber viele Menschen sehen eben die rasante Entwicklung ihrer Kinder. Nur ein Beispiel. Wir haben im letzten Jahr 20 Kinder entlassen in die Grundschule. Und sie haben in ihren Zeugnissen, es gibt alle 3 Monate Zeugnisse, einen Durchschnitt von 9, noch was hinterm Komma von 10 erreicht. Wenn man das mal vergleicht, in den letzten Jahren war das 4, noch was. Und da ging ein Aufschrei durch Malikunda, weil solche guten Ergebnisse hatten sie noch nie.
Ja.
Und also sie sagen, das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass aus diesen Kindern etwas Großes werden kann. Und ja, es sagen viele, na warum nicht auch ein Präsident oder eine Präsidentin? Ja, eben. Weil die Kinder eigentlich einen offenen Geist haben, viele Dinge wirklich entdecken. Unser Thema oder unser Schulprogramm lautet ja Natur und Entdeckung. Und sie lernen ja wissenschaftlich auch Experimente zu deuten, ganz einfach, weil das natürlich den Geist öffnet für andere Dinge. Ja. Weil ich glaube, das ist natürlich auch oft das Problem bei den Kindern, die aus armen Familien kommen, wo die Eltern selber kein Französisch sprechen, selber auch keine Schulbildung haben, dann bleibt das eben da stehen, wo sie immer nur wiederholen.
Ja. Ja.
Es wird ja immer wiederholt, gebetsmühlenartig wird wiederholt, wiederholt. Und ich sage dann immer, ja, aber ob sie es verstanden haben, weiß kein Mensch. Ja? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Wir wollen eigentlich, dass sie verstehen und dass sie zeigen, dass sie verstehen. Ja, und ich denke, warum nicht? Ja? Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel die Kinder gefragt aus der großen Gruppe, was möchtet ihr denn mal werden? Weil ich einfach den Eltern auch mal zeigen wollte, welche Träume die Kinder schon haben mit 5, 6 Jahren. Also da waren zum Beispiel Polizist, Soldat, Verkäuferin, Ärztin, Krankenschwester, Notar. Da war ich ja ein bisschen erstaunt, ja, wie man auf diesen Begriff kam. Aber dann habe ich den Eltern auch gezeigt, gut, dafür braucht man eine Sekundarschule, einen Abschluss und dafür sogar ein Gymnasium.
Ja.
Und jetzt geht es einfach darum, diese Kinder zu begleiten in den nächsten Jahren, dass die Kinder das auch schaffen, ja, ihren Traum zu erfüllen. Und es freut mich sehr, dass innerhalb dieser kurzen Zeit des letzten Jahres die Frauen verstanden haben, sie müssen jetzt auch die Schulbank drücken. Denn wir haben den Antrag gestellt auf Unterstützung der Alphabetisierung der Frauen in der Brus. Das ist so ein Programm im Senegal, das ab September, also ab Ende September 25 Frauen die Schulbank drücken, damit sie genauso klug werden wie ihre Kinder. Ja.
Stark, stark. Frau Grabo, Sie begleiten das Ganze von hier ein bisschen, oder?
Also erstmal liebe ich es jeden Abend, den Status anzugucken.
Ja.
Und also Ute gibt jeden Abend für uns hier in Deutschland und auch alle, die in ihrem Verein sind und alle, die das Projekt irgendwie begleiten, einen Tagesbericht sozusagen.
Ja.
Und ich finde es so schade, dass der dann wieder weg ist, weil daraus könnte man wirkliche Tagebücher machen. Und da begleitet man das von hier aus. Und dadurch, dass ich die Kinder ja kenne, ja, ich habe ja dort 2,5 Wochen in der Schule sein dürfen und man sieht, wie die sich entwickeln. Dadurch hat man jetzt auch noch einen schönen Bezug. Und man muss sich das auch nicht vorstellen als öde Schule in einer afrikanischen Savanne, sondern da ist ein gelber, bunter Fleck. Die Klassenräume sind bunt mit Mickey-Mäusen angemalt. Also es ist einfach nur eine ganz moderne Schule.
Ja, also ich fand die Bilder in der Zeitung, die haben das ja so ein bisschen schön wiedergegeben, dieses knallgelbe Gebäude da, aber total. Das sieht das wahrscheinlich, wenn man davor steht, man muss da sein, ja, um das wirklich sehen zu können, denke ich mir mal so, wenn da so plötzlich so ein schönes knallgelbes Schulhaus mitten in der Savanne steht, das stelle ich mir irgendwie beeindruckend vor.
Es ist beeindruckend, ja, und jeder, der so ein bisschen Herz für Kinder hat oder Herz für Landschaft oder Herz für Menschen überhaupt und ihre Entwicklung, der hängt mit an diesem Projekt. Also das möchte ich schon sagen. Und was da auch für Kräfte frei werden, das ist schon unglaublich.
Ja. Und gibt es da sowas wie einen Förderverein oder sowas, der da tätig wird, den man da irgendwie, wie man das unterstützen kann?
Ja. Also am Anfang hatte ich ja diese wahnwitzige Idee, das ganz alleine zu stemmen.
Ja.
Ich habe mir gesagt, gut, das ist mein Projekt und ich kümmere mich darum. Aber natürlich gehen da Gelder jeden Monat über den Tisch, gehen, die man alleine nicht stemmen kann.
Ja.
Unterstützung aus dem Senegal kommt nicht, weil keine Gelder in den Gemeinden vorhanden ist. Und so hat sich meine Freundin vor 2 Jahren bereit erklärt, den Förderverein Freunde der Karstadt Kürtümer in Malikunda zu gründen, mit Sitz in Berlin. Er ist auch seit 2 Jahren anerkannt hier in Deutschland, sodass also wer spenden möchte, auch Spendenbelege bekommt. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil jetzt ist das natürlich so ein bisschen gewachsen. Ja, es ist ja nicht mehr nur die Karstadt Kürtümer, die zwar immer der Dreh- und Angelpunkt ist, aber alles, was natürlich da drumherum sich rankt, läuft dann über diesen Förderverein. Und da bin ich sehr froh, dass es viele Menschen gibt, die mir auch zuhören. Ich habe jetzt 5 Wochen eine Reise durch Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt gemacht,
Ja.
um über dieses Projekt zu sprechen. Es geht nicht immer darum, Spenden zu sammeln, sondern es geht eigentlich mir darum, zu sensibilisieren, dass wir hier in Deutschland zum Beispiel in einem der reichsten Länder leben, der Senegal das sechstärmste Land ist. Und wir sind trotzdem so eng miteinander verbunden, die Welt ist klein. Und im letzten Jahr, durch Corona geschuldet, haben viele junge Menschen sich in die Boote gesetzt und sind über den Nordatlantik Richtung Spanien gefahren. Und 425 junge Menschen haben ihr Leben verloren. Und ich sage mir, wenn wir es schaffen, den Leuten vor Ort eine Basis zu bieten, wo sie gebraucht werden, und mit Bildung dann auch noch ein bisschen den Geist zu entwickeln, dass man vor Ort etwas tun muss und nicht nach Europa geht, um dort Geld für die Familien zu erarbeiten, dann haben wir eine ganze Menge geschafft. Und das ist eigentlich so mein Anliegen, wenn ich hier mit Menschen spreche. Natürlich, Unterstützung braucht man immer, denn auch wenn man jetzt für Jugendliche hier zum Beispiel die Sekundarschule aufbaut, ist das ja nicht mit dem Fingerschnipsen getan. Ja? Also da braucht man schon auch Gelder. Aber wenn Menschen sagen, gut, ich helfe diesem Verein, weil sie dort Hilfe zur Selbsthilfe bieten, dann ist das natürlich für uns eine ganz tolle Sache. Ja.
Naja, man verwendet immer so gerne das Schlagwort von Fluchtursachen bekämpfen und kann sich immer relativ wenig darunter vorstellen. Aber wenn man das so hört, es ist manchmal gar nicht so wahnsinnig viel Geld erforderlich, nicht so wahnsinnig viele Mittel, sondern einfach mal Initiative. Ja, so, es muss einfach mal einer nur eine Idee haben und diese
Genau.
Idee dann auch
Und ohne
tatsächlich,
100 Stempel.
genau, ohne 100 Stempel, genau.
Ja.
Die Stempel gibt es dann hinterher, die man so braucht.
Ja.
Ja. Also
Ja.
wird das Buch über das Glück weitergeschrieben?
Es wird weitergeschrieben, ganz einfach, weil ich glaube, viele Menschen, es soll ja auch jetzt irgendwann mal verlegt werden, ja, also ich
Ja.
muss mich jetzt auch ein bisschen ranhalten, dass das mal zu Ende geschrieben wird. Aber es ist tatsächlich so, im Senegal, wenn du Leute fragst, was bedeutet für dich Glück, dann kann man 100 Leute fragen und alle antworten dir dasselbe. In Deutschland waren es unterschiedliche Sachen: Glück, eine Familie zu haben, Glück, ein schönes Auto fahren zu können und so weiter. In Frankreich ähnlich: Glück, Zeit für Reisen zu haben oder Glück, ein schönes Haus zu haben und so weiter. Im Senegal kannst du 100 Leute mindestens fragen, die alle sagen: Glück ist für mich, nützlich zu sein. Und das war ja auch meine Überschrift in der Volksstimme, weil genau das ist eigentlich der Punkt. Ein Mensch will nützlich sein, ein Mensch will gebraucht werden. Für mich hat sich das bewahrheitet. Das größte Glück für mich ist, nützlich zu sein, für die Kinder da zu sein. Und ich glaube, durch das, was wir da machen, schaffen wir auch für die Jugend eine Basis, sich nützlich zu machen. Und ja, durch Garten oder durch sonstige Sachen, wo die Leute Geld verdienen können, schaffen wir vielleicht auch eine Grundlage, dann vor Ort zu bleiben, ja, um dort ihr Leben zu gestalten. Das ist eigentlich so der große Hintergrund. Und ich freue mich sehr, dass jetzt viele Menschen kommen, uns besuchen und fragen, wie habt ihr das gemacht? Weil natürlich hat unsere Schule einen sehr guten Ruf in Malikunda und Umgebung. Und ich freue mich, wenn Leute fragen und ich ihnen sagen kann, fangt erstmal klein an und ihr baut das Stück für Stück auf. Und ich bin da auch gern bereit zu helfen. Und ich erzähle immer gerne diese Story. Es sind jetzt Bürgermeisterwahlen in Senegal. Und es kamen letztens Leute noch tiefer aus der Brus, um ihre Karten abzugeben mit dem Kandidaten für den Bürgermeister. Und da stand ein paar Mal drauf Madame Ute, weil sie gesagt haben, Madame Ute ist eine Macherin, ja, weil sie sagt, sie macht etwas und sie macht es dann auch. Und ich glaube, das motiviert auch viele Leute dort, weil ich bin eigentlich eine Einzelperson, auch wenn viele im Hintergrund da mitarbeiten. Aber für die bin ich auch so ein Symbol, man kann vieles schaffen, ja, auch wenn man allein ist. Man soll nicht immer warten, dass der Präsident etwas Geld schickt oder man die Hände aufhält und Geschenke bekommt. Also sie merken schon, man muss etwas tun. Ja, und wie gesagt, nützlich zu sein ist eigentlich der beste Motor für das eigene Glück. Ja.
Ja, das ist eigentlich ein super tolles Schlusswort. Also mich hat diese ganze, mich mit die Idee, das Projekt, die Geschichte hat mich total angefixt, wie man so schön sagt. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich werde das auch weiterverfolgen. Das, denke ich, das kann ich auch nur jedem Hörer unseres Podcasts empfehlen, sich da einfach mal weiter drüber zu informieren. Und ich sage einfach mal Dankeschön bei Ihnen beiden für die tolle Gastfreundschaft hier, für das super tolle Gespräch und für die ganz freundlichen Informationen, die wir hier bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück beim Nützlichsein. Ja. Ich sage einfach mal Danke.
Ja, ich danke
wir danken auch.
Auch,
ja. Es ist eine super schöne Geschichte geworden.
Ja, genau. Hier. Genau. Na dann.
Ja, danke. Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön.
Ja, auch von mir alles Gute.
Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.